Herzlich willkommen zu unserem Abendgottesdienst heute hier in Hesel in der Kirche. Johann Busbom hat uns schon auf eindrucksvolle Weise eingestimmt auf unseren Gottesdienst heute Abend. Sehr schön. Und er ist nicht alleine gekommen, auch seine Frau Annemarie ist mitgekommen. Sie wird im Laufe des Gottesdienstes zweimal auch ein Lied uns vortragen. Heute haben wir den 6. Sonntag nach Trinitatis. Jeder Sonntag, auch in der Trinitatiszeit, hat ja ein besonderes Thema. Und das Thema des 6. Sonntags nach Trinitatis ist das Thema Taufe. Erinnerung an die Taufe. Ich denke, wir alle sind getauft. Was heißt das für uns, getauft zu sein? Leben aus der Taufe. Das ist so die Überschrift auch über diesen Gottesdienst. Im Wochenspruch, da wird auch, das zwar nicht das Thema Taufe direkt angesprochen, aber schon auch, was die Taufe bedeutet. Jesaja 43, Vers 1, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir feiern nun diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen das erste Lied miteinander, das ist Nummer 327 aus dem Gesangbuch. Wunderbarer König, alle vier Verse.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist. Amen.
Ich möchte es heute Abend auch gerne wieder so halten, wie auch neulich schon einmal, dass ich den Psalm dieses Sonntags aus der neuen Übersetzung der Psalmen von Jan Schmidt vorlese. Ich hoffe, dass Sie alle Plattdeutsch verstehen. Und wer kein Plattdeutsch versteht, kann vielleicht doch den einen oder anderen Satz doch verstehen. Psalm 139, die Verse 1 bis 12. Herr, die kann kein Mensch gewann für morgen. Du kennst mich. Auf ich sit, auf Obstau, du weißt dat. Du kennst mir Gedanken von Pferd. Auf ich lob, auf leer, du bist um mich tun und süßt alltid, wo ich hergehe. Dann das ist doch so. Du liegt kein Wort auf mein Turm, dass du hier nicht allwelten bist. Von all sehen bist du um mich tun und holst den Hahn über mich. Das ist für mein Verstand to wunderbar und to hoch, ihr könnt hell nicht begriffen. Wohin soll ich für die weglocken? Wohin kann ich umneiden, dass du mich nicht suchst? Wenn ich nach die Himmel umhoch kam, bist du da. Wenn ich mich bei den Toten hinlegen gehe, bist du da auch all. Wenn ich Flügels von den Möhren rot nahm, ob bleib an den ütersten Kahn von der See, denn soll auch dort die Hand mich wohl füllen und den Rechte mich fast holen. Wenn ich sagen die Düsten muss mich todecken und Nacht entstehe von Lücht um mich todwesen. Denn was auch das Düsten wie die Lechte aus dem Dach und die Nacht die Lüchten aus dem Dach. Düsten ist wie die nicht aus Lücht. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du Gott Israels und Vater Jesu Christi, in der Taufe hast du uns bei unserem Namen gerufen. Wir sind dein. Stärke unser Vertrauen, dass du alle Tage bei uns bist und unseren Willen, ein neues Leben zu leben, verbunden mit Jesus Christus, den du von den Toten erweckt hast. Amen. hören die letzten Worte aus dem Matthäusevangelium als Evangelium für diesen Sonntag, den Missions- und Taufbefehl Jesu an seine Jünger. Er steht in Matthäus Kapitel 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie erhalten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied, Nummer 200. hatte, dachte ich, ich könnte die Predigt genauso gut von hier, vom Lesepult aus halten, als wenn ich auf die Kanzel gehe. Ich denke, ihr könnt mich so auch alle sehen und hoffentlich auch alle verstehen. Durch die Lautsprecheranlage ist es ja dann egal von der Akustik her, ob man hier steht oder oben. Als es noch keine Lautsprecheranlage gab, da war es schon wichtig, auf der Kanzel zu stehen. Man wurde dann auch besser verstanden. Aber ich denke, so versteht ihr mich auch alle. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden und lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Ja, nun geht dieser Tag bald zu Ende und wir sind noch einmal hier zusammen, um dein Wort zu bedenken. Du kennst unsere Gedanken, die uns heute bewegen. Alles, was wir heute erlebt haben, alles, was uns Freude gemacht hat, vielleicht auch manches, was uns Sorge bereitet oder was uns bekümmert. Du kennst uns und weißt, wie es in uns aussieht. Wir bitten dich darum, dass du zu uns reden kannst. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich bin getauft auf deinen Namen. So haben wir gerade eben gesungen, dieses alte Lied. Ich dachte gerade so auch beim dritten Vers, manche sehr altertümliche Formulierungen sind dabei, aber es wird etwas deutlich von dem, was es heißt, getauft zu sein. Mit unserer Taufe sind wir mit Jesus Christus verbunden. Mit unserer Taufe gehören wir auch zur Gemeinde Jesu Christi. Was bedeutet aber das nun aber, zu Jesus und zu seiner Gemeinde zu gehören? Darum geht es auch in dem Predigttext für heute Abend aus dem ersten Petrusbrief. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 4 bis 11 als Predigttext. Dort schreibt Petrus: Zu ihm, zu unserem Herrn, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, diese Sätze sind gar nicht so einfach zu verstehen. Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt erzählt mal, worum ging es da drin? Ich könnte mir denken, dass der eine oder die andere von euch auch in Verlegenheit käme und sagen würde, Moment, was war das auch noch? Was habe ich auch noch davon behalten? Ich möchte versuchen, einfach so ein paar Schneisen sozusagen zu schlagen und ein paar Dinge zusammenfassend zu sagen, worum es in diesen Versen geht. Petrus, der vergleicht ja in diesen Versen die Gemeinde Jesu Christi mit einem Haus, das auf vielen Steinen besteht. Ich nehme an, wir alle wohnen in einem Haus, das mit Steinen gebaut worden ist. Manche Häuser sind schon recht alt. Manche sind auch schon älter, aber schon gut renoviert. Manche müssten eigentlich dringend nun renoviert werden und es ist gar nicht so einfach, Entscheidungen zu fällen, wie gehen wir damit um. Manche wohnen auch in einem neuen Haus. Eines der ältesten Häuser hier in Hesel, vielleicht sogar das älteste Haus, ist hier diese Kirche. Einige hundert Jahre alt. Was hat diese Kirche schon alles erlebt? Wie viele Menschen sind hier gekommen, wie viele haben sich gefreut, haben Dankgottesdienste gefeiert, wie viele sind hier gewesen und haben ihrer Trauer Ausdruck gegeben und haben hoffentlich auch Trost empfangen durch die Worte, die hier gesprochen wurden oder durch Lieder, die gesungen wurden, durch die Gebete. Eine Kirche, das Haus Gottes. Hier versammelt sich die Gemeinde Jesu Christi. Und wenn Petrus aber von einem Gebäude spricht, dann meint er nicht eine Kirche aus Steinen gebaut. Jedenfalls nicht ein Kirchengebäude wie dieses. In der ersten Generation damals, auch zur Zeit des Petrus, da gab es dann noch gar keine christlichen Kirchen. Die ersten Christen in Jerusalem haben sich im Tempel getroffen. Und später dann auch in Häusern, das heißt dann in der Apostelgeschichte, sie trafen sich hin und her in den Häusern, also da, wo gerade Platz war. Und ich stelle mir das so vor, dass einige sagten, wir haben ein großes Haus, wir haben ein großes Zimmer, da können schon mal 20, 30 Leute sich treffen. Oder vielleicht haben sie sich auch im Freien getroffen, zu den Gottesdiensten. Aber Gottesdienste waren von Anfang an wichtig für die christliche Gemeinde. Petrus, der spricht aber nicht von einem Gebäude aus Steinen, sondern er meint das in einem übertragenen Sinn. Und er spricht dann davon, jedes Gebäude hat ja ein Fundament. Ohne ein festes Fundament kann kein Haus bestehen. Es bekommt leicht Risse und es wird bald einstürzen. Das ist ganz wichtig, dass ein Haus, das neu gebaut wird, ein gutes Fundament hat, eine gute Grundlage, und auf dieses Fundament kann dann gebaut werden. Das Gebäude der Gemeinde Jesu Christi hat auch ein gutes Fundament, ein festes Fundament. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Er ist das Fundament, der Glaube an ihn. Das Vertrauen darin, dass er der Herr seiner Kirche ist. Und auf dieses Fundament wird die Gemeinde als Haus Gottes gebaut, mit lebendigen Steinen. Gibt es lebendige Steine? Steine sind doch tote Materie. Man kann doch nicht sagen, ein Stein, der lebt, ist doch kein Lebewesen. Aber Petrus weist darauf hin, ja, ihr seid lebendige Steine. Er baut auf dem Eckstein, auf dem Grundstein, der Jesus Christus ist. Viele können mit Jesus Christus nichts anfangen. Er ist für sie wie ein toter Stein, wie ein nutzloser Stein. Sie werfen ihn weg. Sie beachten ihn überhaupt nicht. Dieser Stein bedeutet ihnen überhaupt nichts. Jesus bedeutet ihnen nichts. Sie lassen ihn achtlos liegen. Dabei, und darauf weist Petrus hin, ist dieser Stein doch ein so kostbarer Stein. Gott hat ihn auserwählt. Und Gott hat ihm eine ganz besondere Aufgabe gegeben. Jesus, er ist der Eckstein seiner Gemeinde. Und dieser Stein trägt die ganze Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi, sollte dieser Stein weggenommen werden, dann fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Petrus erinnert daran, dass dieser Gedanke schon im Alten Testament vorkommt. Der Gedanke, dass ein Stein, der zum Eckstein geworden ist, doch von den Bauleuten weggeworfen wird, verworfen wird. Aber er ist doch von Gott zum Eckstein auserwählt worden. Ja, dann kommt es auch vor, dass dieser Stein zum Stein des Anstoßes wird Im griechischen Urtext, da lesen wir das Wort, das mit Stein des Anstoßes übersetzt ist. Ein Skandalon ist das. Ein Skandalon, das ist der Anstoß. Das ist das, woran man sich stößt, woran man sich vielleicht sogar wehtut. Jesus, dieser Mann aus Nazareth, der wie ein Terrorist ans Kreuz genagelt wurde und einen schrecklichen Tod erlitt, dieser Mann soll der Retter der Welt sein und zum Heil für die Menschen. Das können viele sich nicht vorstellen. Damals war das schon so und heute erst recht. Jesus wird für sie ein Stein des Anstoßes, wird ein Stein, den sie einfach wegwerfen, weil sie sagen, der bedeutet mir nichts. Ich habe mein Leben selber im Griff. Ich mache das alles, wie ich das will. Ich werde das schon auch ohne Jesus und ohne Gott schaffen. Wenn ich ein kleines Kind zu taufen habe, das kommt ja auch jetzt in meinen Ruhestandsjahren gelegentlich vor, auch in Hesel habe ich ja schon ein paar Kinder getauft als Ruheständler, dann führe ich ja vorher ein Gespräch mit den Eltern. Und manchmal sage ich dann im Laufe dieses Gesprächs, bei der Taufe, da geht es um Leben und Tod. Und manchmal, da gucken mich die Eltern ratlos oder fast ein bisschen erschrocken an. Sie denken, es geht doch um ein Fest für das kleine Kind, das sein Leben vor sich hat. Wir erbitten doch bei der Taufe Gottes Segen und Gottes Beistand. Und dass das Kind es aber gut hat in seinem Leben und dass es behütet wird. Und da spricht der Pastor von Leben und Tod. Das ist doch erstmal unverständlich. Wieso hat die Taufe was mit Leben und Tod zu tun? Ja, und dann versuche ich das zu erklären. Und ich sage, es geht darum, dass durch die Taufe das alte Leben, das Leben ohne Gott, ohne Jesus gewissermaßen getötet wird. Der Getaufte durch Jesus das neue Leben erhält, das er im Glauben annehmen soll. Dieses Geschehen, der alte Mensch, Luther, der spricht dann auch von dem alten Adam, der wird durch die Taufe getötet, abgetötet und neues Leben, ein verändertes Leben entsteht neu. Und dieses Geschehen, diese Veränderung wird besonders durch eine Taufe, durch Untertauchen deutlich. Im Mittelalter, da wurden auch kleine Kinder getauft, wie bei uns auch, aber sie wurden nackt ausgezogen und dann in das Taufwasser getan. Das war ein großes Taufbecken. In manchen alten Kirchen sieht man sie noch, größere Taufbecken, größer als hier jetzt in Hesel. Aber zum Beispiel in Remitz gibt es das noch, ein großes Taufbecken. Das ist so groß, dass ein Baby da hineinpasst. Das sind dann, ja, manche Eimer Wasser, wenn man also dann das Taufwasser braucht. Und man hat dann so die Kinder getauft und dieses deutlich gemacht, unter Wasser und dann hoch. Und wenn ein Mensch unter Wasser kommt und er bleibt unter Wasser, dann muss er sterben. Dann bedeutet das Wasser den Tod. Aber wenn ein Mensch unter Wasser ist und wieder hochkommt, dann ist es geradezu, als hätte der Mensch das Leben neu geschenkt bekommen. Das wird durch die Taufe, durch Untertauchen deutlich. Es ist dann wohl so gewesen, dass manchem Baby, als es noch so gehandhabt wurde, die Taufe nicht so gut bekommen ist. Denn wir müssen uns vorstellen, meistens war das Wasser auch kalt. Und das war dann oft nicht so gut. Und dann hat man wohl irgendwann gemeint, auch es genügt auch wohl, wenn man den Kopf des Kindes dreimal mit einer Handvoll Wasser benetzt. Das müsste dann auch wohl ausreichen. Es ist ja eine Symbolik, die Taufe. Aber in manchen Kirchen, zum Beispiel in der Baptistenkirche oder auch im Übersee, da wird ja die Taufe auch heute noch durch Untertauchen vollzogen. Und ich habe das vor Jahren einmal miterlebt, als ich die Partnerkirche des Kirchenkreises Rauterfehn in Indien besucht habe mit einer Gruppe, wo in einem Fluss ungefähr 30 meist junge Erwachsene in dem Fluss getauft wurden. Sie kamen dann in das Wasser, hatten ein weißes Taufkleid an und dann gingen sie etwa bis zum Bauch ins Wasser. Der Pastor ging mit und ein Helfer noch, waren also zwei Männer und dann der Täufling. Und dann wurde der Täufling ganz unter Wasser getaucht und kam wieder hoch. Einmal habe ich das so beobachtet, dass einer so ein bisschen unsicher war, ein bisschen scheu war und sich ein bisschen scheute, sich da ganz untertauchen zu lassen. Und da wurde er vom Pastor sanft nach unten gedrückt, dass er wirklich auch unter Wasser kam und kam dann wieder hoch. Aber das wurde dann deutlich und viele waren dabei und haben sie das angesehen und haben das miterlebt. Ja, Christ zu werden, das bedeutet, das Leben zu verlieren und doch neu zu bekommen, bedeutet Tod und Sterben. Der Täufling wird untergetaucht und verliert das Leben geradezu, wenn er nicht wieder hochkommt. Aber so wird an dem Täufling im Grunde das symbolisch nachvollzogen, was bei Jesus geschah, als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist am dritten Tag. Paulus erinnert daran im Römerbrief, im 6. Kapitel, ihr seid mit Christus gestorben in den Tod. Christus ist am Kreuz gestorben und wenn ihr getauft werdet, dann sterbt ihr gewissermaßen den Tod Jesu mit. Aber Jesus ist am dritten Tag auferstanden und wenn ihr aus dem Wasser wieder herauskommt, dann habt ihr das Leben neu geschenkt bekommen. Ein Leben, das euch verändern will. Durch Jesus Christus verändert. Wenn wir als lutherische Kirche in der Regel nicht große Menschen taufen und schon auch überhaupt nicht als durch Untertauchen, sondern auch wenn Erwachsene bei uns getauft werden, dann werden sie ja nicht untergetaucht, sondern nur auch dreimal mit einer Handvoll Wasser auf dem Kopf, dann soll hier auch symbolisch dieses gezeigt werden. Taufe bedeutet ein Sterben und Auferstehen. Das Leben wird neu geschenkt. Aber wenn wir Kinder taufen, dann sind wir als christliche Gemeinde auch in der Verantwortung, den getauften Kindern dieses auch nahezubringen als Gemeinde. Was heißt das denn, getauft zu sein? Was heißt es denn, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu vertrauen? Das, was in der Taufe zugesagt ist, auch anzunehmen. Ich sage das dann oft auch so, die Taufe bedeutet Gottes Ja zu den Menschen. Und der Glaube, der persönliche Glaube, ist das Ja des Menschen zu Gott. Ich beantworte Gottes Ja durch meinen Glauben. Die Konfirmation soll ja eigentlich dieses Ja bedeuten. Aber wir wissen genau, dass für manch einen Jugendlichen, der sich konfirmieren lässt, die Konfirmation nicht unbedingt eine Glaubensentscheidung ist, sondern er lässt sich konfirmieren, weil es nun mal so üblich ist und weil es die Geschenke gibt und ein Fest. Aber gedacht ist die Konfirmation ja als ein bewusstes Ja-Sagen zu Gott. Ja-Sagen zu Jesus Christus. Ich möchte mit ihm leben. Was mir in der Taufe gesagt ist, das will ich auch leben. Das will ich glauben. Und da ist es eine große Aufgabe, als Gemeinde dafür einzutreten, dafür zu sorgen, dass es Angebote gibt für Kinder, Kindergottesdienst oder Jungschar oder Konfirmandenunterricht, Jugendkreis, was auch immer, dass junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus hingeführt werden. Früher geschah das oft auch in den Familien und das geschieht so nach meiner Beobachtung immer weniger in den Familien. Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde da diese Aufgabe wahrnimmt und damit auch unterstützt wird, dass das Ja der Taufe zu einem persönlichen Ja des Glaubens wird. Menschen, die getauft sind, die Gott danken für Jesus, dass er für ihr Versagen, für ihre Schuld, für ihre Sünde gestorben ist und die nun mit ihm leben und nach seinem Willen ihr Leben gestalten wollen, diese Menschen nennt Petrus in unserem Predigtext lebendige Steine. Jesus ist der Grundstein und zu ihm kommt nun, so lesen wir in unserem Text. Ihm vertraut euch an als lebendige Steine. Ja, ihr seid lebendige Steine. Jeder ist ein lebendiger Stein. Sehr unterschiedlich sind sie, vielleicht nicht so genau rechteckig mit scharfen Kanten, sondern vielleicht auch so ein bisschen anders gestaltet. Jeder hat so seine Eigenarten, seine Erfahrungen, jeder hat seine tollen Seiten und seine schwierigen Seiten, aber ihr alle gehört mit dazu, zu diesem Gebäude der Gemeinde Jesu Christi, zu diesem Gebäude, das nicht aus Steinen gemacht ist, nicht aus gemauerten Steinen. Dieses Gebäude ist nicht zu besichtigen. Es steht auch in keinem Reiseführer. Es verändert sich auch dauernd. Es ist auch nicht perfekt. Aber es ist ein Gebäude zur Ehre Gottes, hier in Hesel und an vielen anderen Orten. Wir alle als seine Gemeinde sind dieses Gebäude. Wir sind das geistliche Haus, von dem Petrus spricht. Ein Haus von lebendigen Steinen. Und für sie, für diese Gemeinde, für die lebendigen Steine, benutzt Petrus dann in unserem Bibelabschnitt noch ein anderes Bild, nämlich das Bild der Priesterschaft. Im Judentum zur Zeit des Neuen Testamentes gab es ja die Priester am Tempel von Jerusalem und den einen hohen Priester. Ein Priester brachte Gaben und brachte Gebete zu Gott stellvertretend für das Volk. Er brachte auch Opfer für die Menschen, Speisopfer und so weiter. Der priesterliche Dienst, er war immer ein Dienst für andere, für den Menschen. Für die Menschen, die ihnen anvertraut waren. Ein stellvertretender Dienst. Ein Dienst für andere. Ja, schreibt Petrus, das ist auch eure Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi. Ihr tut einen priesterlichen Dienst. Ihr seid nicht nur für euch selber da, sondern ihr seid für andere da. Für Menschen, die euch brauchen, die eure Fürbitte brauchen, euer Gebet, die eure Zeit brauchen, euren Beistand, eure Liebe, eure Zuwendung, eure praktische Tat der Hilfe, ein gutes Wort oder einfach euer Ohr, dass ihr mal zuhört. Gott hat euch als Gemeinde und jeden Einzelnen dazu auserwählt, so wie er damals das israelitische Volk auch zu seinem Volk auserwählt hat. Er hat euch zu seinem Volk gemacht, zu dem Volk, das ihm gehört. Und nun mag es sein, dass ihr feststellt, naja, das ist ja alles ganz schön, aber bei uns in der Gemeinde, so toll ist das dann auch wieder nicht. Da gibt es auch manches, was besser sein könnte, was nicht so gut läuft. Da gibt es auch manche Enttäuschung. Das hätte ich nicht gedacht von dem oder von der, dass er oder sie sowas sagen würde oder sowas tun sollte. Und manch einen bedrückt auch, dass Zahlen einfach zurückgehen. Dass eben nur wie heute Abend nicht mal 20 Leute in der Kirche sind. Dann denkt man, wie soll das denn nochmal weitergehen? Und auch die Zahlen der Kirchenmitglieder bei uns und an vielen Orten gehen zurück. Und die Finanzen gehen zurück. Wie soll das alles mal werden? Und manch einer macht sich Gedanken darüber. Und es ist sicher eine Aufgabe, gerade auch des Kirchenvorstandes, zu überlegen, wie kann es weitergehen mit unserer Gemeinde, auch im Verbund mit anderen Gemeinden, mit Nachbargemeinden. Und es wird sich sicher manches verändern in den nächsten Jahren. Und manches wird sich verändern müssen. Aber ich bin davon überzeugt, die Gemeinde Jesu Christi, sie bleibt. Sie wird sich vielleicht sehr verändern. Ich weiß es nicht, was alles auf uns als Gemeinde noch zukommt. Und manche von uns Älteren werden das nicht mehr mitbekommen, aber die jüngere Generation. Aber doch hat sie eine große Aufgabe, die Gemeinde Jesu Christi, die bleibt. Sie hat die Aufgabe, so sagt es Petrus, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ob wir wenige sind oder ob wir viele sind, das ist gleichgültig. Wichtig ist, dass wir unserer Berufung nachkommen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Hauptamtlichen, der Pastoren oder Diakone oder Diakoninnen. Das ist eine Aufgabe von uns allen als Gemeinde Jesu Christi. Verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Verkündigen und weitergeben und weitersagen, was Gott an uns getan hat. Und wenn ich seine Bewahrung erlebt habe, auch sage, auch im Gespräch mit Nachbarn oder mit Freunden, nicht nur sage, ich habe nochmal Glück gehabt, sondern dass ich sagen kann, ich bin bewahrt worden. Gott hat mir geholfen, ihm habe ich es zu verdanken. Und Jesus Christus, der ist für mich der Grundstein für mein Leben. Ich verdanke ihm mein Leben. Ich lebe von seiner Kraft, auch von seiner Vergebung. Das will ich gerne anderen auch sagen. Er ist für mich persönlich das Licht geworden. Das Licht in der Dunkelheit der Welt, das Licht auch in meiner persönlichen Dunkelheit. Wie es auch mit der Kirche weitergehen mag, auch hier in Hesel. Wie es auch in unserem persönlichen Leben weitergehen mag. Er, Jesus, ist ja da, unser Grundstein. Er, der das Licht der Welt geworden ist. Bei unserer Taufe wurde das zum ersten Mal uns zugesprochen. Lasst uns unser Vertrauen auf ihn setzen und so fröhlich weitermachen und das verkündigen. Durch unsere Worte, durch unsere Lieder, durch unser Tun. Dass Gott da ist, dass Jesus Christus für uns da ist. Lass uns an Jesus bleiben, dabei bleiben in der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist das Haus der lebendigen Steine, das großartige Bauwerk Gottes hier in Hesel. Amen. Und jetzt singen wir miteinander ein Lied, das aus dem englischsprachigen Raum kommt. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber wir versuchen mal, das zu singen. Nummer 264, die Kirche steht gegründet.
Der Kirchenvorstand dankt allen, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 74,13 €. Vielen herzlichen Dank dafür. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die Hospiz- und Palliativarbeit. Ehrenamtlich Engagierte in der Hospizarbeit begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie lassen die Sterbenden spüren, dass sie nicht alleine sind mit ihren Ängsten und Befürchtungen. Sie bleiben an ihrer Seite. Sie sind da, aufmerksam und einfühlsam. Für diese Aufgabe bedarf es Vorbereitung und Begleitung. Dafür soll diese Kollekte verwandt werden. Vielen Dank für Ihre Gaben. Wir laden herzlich zum kommenden Gottesdienst ein, am kommenden Sonntag, den 3. August, um 10 Uhr. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pastor in Ruhe Bernhard Behrens. Herzliche Einladung. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Jesaja 43, Vers 1 Sie in der kommenden Woche begleiten. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Wir singen jetzt einige Verse von Lied Nummer 182 und ich möchte es gerne so gestalten mit Ihnen, mit euch zusammen, dass wir mit Vers 2 beginnen, suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt, und Vers 1, dieses, was nur Halleluja ist, das singen wir als Refrain nach der zweiten Strophe, und dann singen wir Vers 3 und 4 ohne den Refrain und dann am Ende nach Vers 5 nochmal wieder das Halleluja. Man kann es auch parallel singen, wer immer Halleluja singen will, kann auch immer Halleluja singen, aber wir fangen jetzt erst an mit Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Wenden wir uns an dich. Wir beten für alle, in deren Händen es liegt, zum Frieden beizutragen, dass sie die Hände nicht in den Schoß legen oder an die Waffe. Wir beten für alle, die in Staat, Kirche und Gesellschaft Verantwortung für andere übernehmen. Schenke ihnen die Aufmerksamkeit für die konkreten Nöte und Ideenreichtum für Lösungen und Hilfe. Wir beten für alle, die hier in der Kirchengemeinde und darüber hinaus dazu beitragen, dass die gute Nachricht von dir zu den Menschen gelangt und dass Gemeinschaft möglich wird. Wir beten für die Getauften, dass sie ihre Berufung ernst nehmen und dir folgen. Wir beten für alle, die versuchen, ihr Leben nach dir auszurichten. Schenke ihnen Kraft, das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen und zu tun. Wir beten für die, die Unterdrückung und Diskriminierung erleiden. Lass sie nicht bitter werden. Schenke Kraft und Mut und Menschen, die für Gerechtigkeit eintreten. Wir beten für alle, die traurig, erschöpft und entmutigt sind. Tröste sie und richte sie auf. Wir beten für alle, die Schuld auf sich geladen haben. Führe sie zur Umkehr. Vergib ihnen und hilf ihnen, in Ordnung zu bringen, was sie verschuldet haben. Wir beten auch für die Fröhlichen, Mutigen und Tatkräftigen, dass sie dankbar sind für alles, was ihnen geschenkt ist. Und alles, was wir noch vor Gott bringen wollen, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, und wir erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt bitte ich nochmal wieder Platz zu nehmen, denn wir hören noch einen Liedvortrag vom See.
Thank you.
Geht nun hin im Frieden des Herrn. Wir erheben uns zum Segen. Nach dem Segen bitte ich nochmal wieder Platz zu nehmen, dann hören wir uns das Orgelnachspiel an. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.